Abgründe. Der Kriminalpodcast von nordbayern.de. Echte Verbrechen, echte Fälle. Mit unseren Gerichts- und Polizeireporterinnen und Reportern.
Herzlich willkommen bei Abgründe, dem True Crime Podcast von nordbayern.de. Bei mir ist wieder der Alex, also hallo Alex.
Grüß dich, Franziska.
Und wenn ich bei mir sage, dann meine ich natürlich nicht wirklich bei mir, sondern über Skype ist er wieder bei mir, weil wir sind immer noch alle im Homeoffice und nehmen quasi verteilt auf. Diese Folge wird übrigens präsentiert vom TV-Sender Crime & Investigation, dem einzigen True-Crime-Sender im deutschsprachigen TV. Dort erwarten euch rund um die Uhr spannende True-Crime-Formate, wahre Fälle, echte Ermittler und spannende Polizeiarbeit in Dokus und Serien, größtenteils als deutsche TV-Premieren. Crime & Investigation könnt ihr über alle großen Pay-TV-Anbieter wie zum Beispiel Sky, Telekom oder Vodafone empfangen. Mehr Infos zum Sender und zum Programm findet ihr auf crime-investigation.de. Wir sprechen heute über, nochmal quasi, über den Prostituiertenmörder von Nürnberg. Da hatten wir nämlich schon letzte Folge drüber gesprochen und da ging es quasi, da hat Alexander uns erzählt, wie die Leichen gefunden worden sind, wie die Ermittler dem Täter auf die Spur kamen und heute soll es um den zweiten Teil gehen. Also heute geht es zum einen um die Vernehmungen bei der Polizei und es geht um die Verhandlung selbst. Damit ich euch nochmal auf Stand bringe, wer die letzte Folge vielleicht schon vor 2 Wochen gehört hat und nicht mehr genau weiß, worum es geht. Wir haben in der letzten Folge eben über dieses Verbrechen gesprochen. Das hat im Frühsommer 2017 eigentlich ganz Nürnberg in Atem gehalten. Am 24. Mai, da wurden damals die Einsatzkräfte zu einem Brand in der Regensburger Straße gerufen. Und in der Wohnung war Feuer ausgebrochen. Später entdeckten sie aber die Leiche einer jungen Frau. Nackt, gefesselt und erwürgt. Nur wenige Tage später wurde die Leiche einer weiteren Frau gefunden. Beide Frauen, also beide Opfer, Jenna, 22 Jahre alt, und Miyoko, 44 Jahre alt, arbeiteten als Prostituierte und wurden in ihren Modellwohnungen, ihrem Arbeitsplatz quasi getötet. Dank des Handys, das man bei der zweiten Frau fand, und der Auswertung der Funkmastendaten in der Nähe der beiden Tatorte kam man schnell dem 21-jährigen Felix R. auf die Spur. Und am Freitag nach Pfingsten nahm die Polizei ihn bereits fest. Während der Vernehmungen bei der Polizei, da legte Felix R. nach einiger Zeit auch ein Geständnis ab. Alex, wie brachten die Ermittler den Verdächtigen denn dazu?
Also zum einen muss man sagen, die Vernehmung, die dauerte etwa 6 Stunden. Das ist für eine Vernehmung relativ lang. Das heißt, die Vernehmungsbeamten, es gibt einen leitenden Beamten in so einer Vernehmung, und dann noch einen, der mit zuhört und eingreift und korrigiert, wenn irgendwas nicht richtig läuft. Diese Vernehmung dauerte 6 Stunden und es ist im Vergleich da relativ lang. Das heißt, sie hatten auch anfangs jemanden, der davon überzeugt war, die Taten nicht begangen zu haben. Also der von seiner Unschuld überzeugt war. Felix R. hat zunächst mal einfach behauptet, er habe mit dieser Tat nichts zu tun. So, und jetzt geht es eben darum, diesen jungen Mann in irgendeiner Form zu bewegen. Also die Vernehmungsbeamten tasten sich da allmählich ran. Sie schaffen erstmal Vertrauen, um sozusagen eine günstige Atmosphäre zu erzeugen. Wenn das Vertrauen soweit da ist, vorausgesetzt, er lässt sich darauf ein, der Beschuldigte, man muss dazu sagen, Felix war zu dem Zeitpunkt, wurde als Beschuldigte vernommen, nicht als Zeuge. Das wäre sozusagen die andere Variante einer Vernehmung, die Vernehmung eines Zeugen. Also es war klar, er wird als Beschuldigte vernommen. Er hat auch anfangs gesagt, also natürlich wurde er belehrt, wie jeder, der an einer Vernehmung teilnehmen muss, wird belehrt über seine Rechte. Und dazu zählt nämlich auch die Frage, die man ja auch aus diversen Krimis kennt, ja, möchten Sie einen Anwalt hinzuziehen? Und Felix hat gemeint, nee, er braucht keinen Anwalt. Warum er das gesagt hat, das kann man sich durchaus auch damit erklären, weil viele Beschuldigte, die sozusagen da schon sagen, ja, ich würde gerne einen Anwalt hinzuziehen, würden das als Wertung, als schon ein kleines Schuldeingeständnis sehen. Aber wenn ich jetzt mich hinstelle als Beschuldigter und sage, nee, ich brauche keinen Anwalt, dann ist auch ganz klar, ich will den Eindruck erzeugen, dass ich überzeugt bin davon, dass ich nichts mit dieser Tat zu tun habe. Und so war das am Anfang auch. Insofern eine harte Nuss auch zunächst mal. Und deswegen auch die 6 Stunden Vernehmung. Man muss dazu sagen, es ist eine der ersten, oder nicht eine der ersten, aber es ist eine Videovernehmung gewesen. So Videovernehmungen sind mittlerweile, werden die immer üblicher. Das heißt, es wird eine Kamera aufgestellt, die Befragung wird aufgezeichnet und sie wird so aufgezeichnet, dass zum Beispiel, so hat mir das der Vernehmungsbeamte Michael Müller von der Mordkommission 2 erzählt, dass die Kamera ausgerichtet ist auch auf die Tür. Es gibt nur eine Tür in so einem Vernehmungsraum. Der Vernehmungsraum ist übrigens sehr karg eingerichtet, um möglichst wenig Ablenkungsmöglichkeiten zu haben. Und die Tür ist deswegen im Bild, weil dass der Vernehmungsbeamte sich später in einem Gerichtsprozess nicht angreifbar macht. Also angreifbar von einem Anwalt beispielsweise, der behaupten könnte, ja, da ist jemand dann hat durch die Tür reingeguckt oder hat die Tür geöffnet, ein Kollege des Vernehmungsbeamten, um seinen Mandanten zu beeinflussen, in irgendeiner Form zu drohen oder wie auch immer, was dann sozusagen eine neutrale Vernehmung schon mal beeinträchtigen würde. Und das könnte dann darauf hinauslaufen, dass so eine Videovernehmung eben vor Gericht nicht standhalten kann. Also es würde als Beweismittel dann eben nicht gelten. Und deswegen ist die Tür auch so wichtig in so einem Bildformat. Also das Ganze wurde auf Video aufgenommen, 6 Stunden lang, erstmal von außen herangetastet und so allmählich das Vertrauen gewonnen. Und die gingen da auch sehr geschickt vor, die Vernehmungsbeamten, gaben sich erstmal recht naiv, haben scheinbar harmlose Fragen gestellt und wussten aber auch schon, mit welchen Menschen sie es da eigentlich zu tun hatten. Also sie konnten sich schon ein Bild machen von dem Typus des Beschuldigten, zumal sie vorher auch Informationen gesammelt hatten über den Menschen und hatten auch schon eben den Eindruck, einen gewissen Menschen vor sich zu haben, der sehr stark von sich selbst überzeugt ist. Deswegen auch die scheinbar harmlosen Fragen, muss man dazu sagen, weil durch diese harmlosen oder naiven Fragen, die Vernehmungsbeamten gestellt haben, brachten sie den Beschuldigten in die Lage, also Felix R. in die Lage, zu glauben, er habe die Situation im Griff. Also sie wollten ihn schon in dem Glauben lassen, dass er jetzt gerade der Chef ist, ja, dass er
also
sozusagen
ein Trick quasi.
Es ist ein Vernehmungstrick, ja. Und er ging natürlich auch, was heißt natürlich, er ging auch darauf ein, soweit hat die Intelligenz dann doch nicht gereicht, darauf ein und hat halt erzählt und erzählt wie ein Wasserfall. Und die Beamten haben ihn dann auch irgendwann mal gefragt, was er denn erwarten würde, welches Urteil denn der Täter, was den erwarten würde. Und da hat er frank und frei gesagt, ja, der gehört ermordet, der gehört getötet, da bräuchte es die Todesstrafe. Auch wiederum zu erklären insofern, als dass er stellte sich halt dar als jemand, der nichts mit dieser Tat zu tun hat, infolgedessen ein möglichst hartes Urteil aus seinem Mund für jemanden, der das getan hat, würde heißen, für die Vernehmungsbeamten, auch aus seiner Sicht, dass dieser Mann wirklich damit nichts zu tun haben kann. Mhm. Aber die Vernehmungsbeamten haben natürlich einige Trümpfe in der Hinterhand, die sie nach und nach ausgespielt haben. Und am Schluss lag halt nun auch der Joker auf dem Tisch. Und der Joker waren die Ermittlungsergebnisse, die eindeutig belegen, dass R. an beiden Tatorten zum Todeszeitpunkt war und auch seine DNA an beiden Opfern gefunden wurde. Das war so der Punkt, also wir befinden uns vielleicht jetzt in Stunde 5,59. Das war so der Punkt, an dem R. einknickte und alles zugab, offenbar auch unter Schluchzen, unter Heulen und hat die Tat da gestanden. Das ist ein Erfolg für die Ermittler. Ich glaube, da knallten danach auch Sektkorken im Präsidium.
Es ist ja auch ein etwas durchschaubarer Trick, den der Felix Erder angewendet hat, zu sagen, ach, ich will gar keinen Anwalt, brauche ich nicht, bin total unschuldig und außerdem, wer das gemacht hat, den sollte man aber hart bestrafen. Das werden die Ermittler wahrscheinlich auch nicht das allererste Mal gehört haben, nehme ich mal an.
Ich glaube auch, also das, man, ich denke, solche Taktiken werden öfter angewandt und aber für die Ermittler ist das Routine, ist das eine Wiederholung. Für jemanden wie Felix R. kommt es wie das erste Mal vor. Und Felix R. war zu dem Zeitpunkt recht jung, 21 Jahre alt. Da kann man nicht viel von Erfahrung sprechen. Also viel vom Leben hat er noch nicht erfahren. Und wenn so jemand, der so narzisstisch veranlagt ist, was ja dann später auch der Psychiater Michael Wörthmüller auch diagnostiziert hatte, so narzisstisch veranlagt ist, der ist auch sehr leicht, mit solchen Dingen zu ködern.
Mhm. Du hast ja auch noch mal mit einem echten Profi gesprochen, nämlich mit Michael Müller, dem Leiter der Mordkommission. Was hat der dir denn zu dem Thema gesagt?
Genau, er ist Leiter der Mordkommission 2 und er ist leitender Vernehmungsbeamter. Er hat einfach die Methoden, die es da gibt, einfach mal dargelegt für für die Vernehmungsbeamten. Und er hat auch dargestellt, wie gefährlich es für die vernehmenden Beamten ist, wenn sie irgendwo einen Fehler machen. Es gibt nämlich auch Vernehmungsmethoden, die verboten sind, also wie zum Beispiel Suggestivfragen stellen oder auch so kleine Foltermethoden, zum Beispiel Schlafentzug oder dergleichen. Das sind Dinge, die, da geht dann der Schuss, um es mal jetzt mal sozusagen, nach hinten los, denn als Beweis ist es dann nicht mehr verwertbar vor Gericht und damit hätte dann der möglicherweise mutmaßliche Täter dann auch gewonnen. Er hat mir auch eine ganz nette Anekdote erzählt es ist keine Anekdote, sondern nur eine Vorstellung, wie er auf einem Grat wandert. Er kann zum Beispiel jemandem, der Zigaretten raucht, nicht verwehren, Zigaretten zu rauchen. Also er muss auf der einen Seite sagen, er muss auf der einen Seite die Vernehmung auch konzentriert voranbringen, kann aber nicht sagen, jetzt warten wir mal 20 Minuten, jetzt arbeiten wir hier bitte an dem Fall mal weiter und dann können Sie rausgehen und eine Zigarette rauchen. Das ist deswegen problematisch, weil auch hier würde er sich möglicherweise wieder angreifbar machen vor Gericht, wenn ein Anwalt dann sagt, ja Moment mal, mein Mandant ist hochgradig nikotinabhängig, der braucht nach 5 Minuten sofort seine Zigarette und der würde danach alles tun und sagen, nur um an eine Zigarette zu kommen. Da merkt man, auf welchem engen Grad sich die Vernehmungsbeamten da auch befinden und immer den künftigen Gerichtsprozess im Blick haben müssen dabei. Ich kann es auch aus eigener Erfahrung schildern, wie so eine Vernehmung läuft. Ich bin tatsächlich auch selber mal vernommen worden, aber nicht als Beschuldigter, um das gleich mal vorwegzunehmen, sondern als Zeuge, kein neutraler Zeuge, sondern ein geschädigter Zeuge. Das ist auch eine Unterscheidung, die die Vernehmungsbeamten treffen. Ein neutraler Zeuge wäre jetzt jemand, der sozusagen beispielsweise in der Innenstadt eine Schlägerei beobachtet und dann die Polizei sieht und dazu was sagen kann. Also das wäre ein neutraler Zeuge, der nicht beteiligt ist an dieser Schlägerei. Jemand, der aber beteiligt ist, Opfer ist oder auch Täter ist, wird als geschädigter Zeuge geführt. Und ein solcher Zeuge war ich, weil ich tatsächlich ganz unverhofft nach Dienstschluss in meiner Kneipe während meiner Studienzeit von 5 Nazis angehalten wurde und verkloppt wurde. Und dann anschließend, die hat eine Zivilstreife die Leute geschnappt. Ich kam mit einer Polizeistreife in die Rathauswache, die gab es damals noch, die war damals noch regulär und regelmäßig offen, die ist direkt im Rathaus in Nürnberg drin und wurde auch, wie es der Michael Müller auch erzählt hat, separiert von den mutmaßlichen Tätern, sag ich mal, und war mit einem Vernehmungsbeamten alleine in einem Raum, auch tatsächlich ein recht karger Raum, und dieser Vernehmungsbeamte war aber dann sozusagen alles in einem Er hat protokolliert, er hat den Bericht aufgenommen, und es ist auch etwas, was mir der Michael Müller auch erzählt hat, dass möglichst schnell nach der Tat ein Zeuge oder ein Beschuldigter vernommen werden muss, weil mit jeder Stunde, mit jedem Tag die Erinnerung verblasst. Und wenn die verblasst, ist es natürlich schwierig für Vernehmungsbeamte, da wieder Farbe reinzubringen. Sie sind darauf angewiesen, dass möglichst plastisch die Schilderungen laufen. Und bei Zeugen, die tatsächlich geschädigt wurden, wenn diese Zeugen, also die haben ja was durchgemacht, ich kann es an mir selbst erklären, ich war hellwach zu dem Zeitpunkt, ich kann jetzt jedes Detail noch beschreiben, das war, man muss dazu sagen, 1998 war dieser Überfall, ich kann jedes Detail heute noch beschreiben und konnte es natürlich dann auch brühwarm dem Vernehmungsbeamten dann auch schildern, mit jeder Einzelheit, die da war. Das ist für die Vernehmungsbeamten auch sehr wertvoll. Ich habe auch eine Aufnahme mitgebracht. Da schildert Michael Müller, also der Leiter der Mordkommission 2 in Nürnberg, wie wichtig es ist für die Vernehmungsbeamten, so zeitnah wie möglich nach einer Tat vernehmen zu können.
Es ist sehr, sehr wichtig. Das haben Sie richtig erkannt. Es ist ja so, wenn jemand in so ein Geschehen verwickelt wird, wird er in den seltensten Fällen das für sich behalten und allein nach Hause gehen. Er wird sich über seine Wahrnehmungen, über das, was ihm passiert ist, mit anderen Personen, Familienangehörigen, Freunden austauschen. Und die hören ja nicht auch nur zu, sondern die teilen ihm ihre Meinung mit, und somit kann es dann sehr, sehr schnell dazu kommen, dass da eine Vermischung stattfindet. Mhm. Dass der Zeuge also auch Dinge, die er vielleicht auch von anderen Zeugen wahrgenommen hat, von sich aus angibt, obwohl er das gar nicht so wahrgenommen hat. Mhm. Das ist einfach das große Problem am Zeugenbeweis. Das liegt zum einen in der Wahrnehmung, in der Erinnerung, und zum anderen in der Fähigkeit, seine Wahrnehmungen wiederzugeben. Mhm. Und das spiegelt sich ja auch darin wider, dass wir unsere Vernehmungen eben nicht so machen, wie es der Kommissar im Tatort macht, wo er da 8 Leute, die zusammensitzen, gemeinsam befragt, sondern dass wir sagen, nee, wir machen das immer nur einzeln und getrennt voneinander. Mhm. Und dass man auch das, was der Zeuge dann angibt, was er wiedergibt, in der einen oder anderen Form dokumentieren.
Die Tötung der Prostituierten waren aber nicht das erste Mal, dass Felix R. straffällig geworden war, oder?
Also es war nicht das erste Mal. Er ist aber verglichen mit dem, was er da angestellt hat, mit den 2 Morden, ist er vorher eher mit kleineren Dingen straffällig geworden. Sagen wir mal so, er hat sich an einer Schlägerei beteiligt. Er wurde wegen Körperverletzung mal angezeigt. Er soll angeblich, das kam dann auch im Verfahren raus, den Stiefvater mit einem Messer bedroht haben. Ob das aktenkundig wurde, das kann ich jetzt leider nicht sagen. Die Körperverletzung ja. Und es soll auch so gewesen sein, dass er schon mal eine Prostituierte bedroht hat. Das ist aktenkundig und das hat auch Eingang in das Verfahren gefunden, das Ganze. Genauso wie die Tatsache, dass er war mal liiert mit einer jungen Frau. Diese Frau hat auch im Zeugenstand dann ausgesagt, dass nach ersten Liebkosungen Felix R. ihr buchstäblich an die Gurgel ging. Also er hat da ein Problem, also ein gewaltiges Problem, was Zärtlichkeit austauschen geht und was seine Vorstellung von Sexualität ist. Da war an dem Punkt schon einiges aus den Fugen bei ihm.
Bei dem Vorwurf der Prostituierten, da ging es ja sogar um Vergewaltigung, ne?
Da ging es auch um Vergewaltigung. Ja, nur lässt sich sowas immer ganz schwer belegen. Vergewaltigungen bei Prostituierten, meine ich jetzt. Denn es ist immer die Frage, wie weit, wenn der Freier und die Prostituierte sich einig werden, wie weit geht, also wo ist die Grenze der Vergewaltigung und wie, bis wohin lässt die Prostituierte dann irgendwas zu? Also es ist schwierig, ja. Mhm.
Etwa 7 Monate später, also quasi nach den Tatgeschehnissen, nach den 2 Tötungen, erhebt die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth Anklage gegen Felix R. und wirft ihm Mord in 2 Fällen vor, Raub mit Todesfolge und besonders schwere Brandstiftung. Kannst du uns zu den Hintergründen der Anklage was sagen? Welches Mordmerkmal hat denn die Staatsanwaltschaft als erfüllt angesehen?
Zunächst ist es so, dass die Ankläger mal von Totschlag ausgehen. Das ist mal so die Grundlage. Und wenn Mordmerkmale erfüllt sind, wenn Sie die als erfüllt sehen, dann gehen wir in Richtung Mord. Und zu diesen Mordmerkmalen gehört zum einen die Lust am Morden, also die Mordlust. Habgier ist ein Begriff, der darunter fällt. Die Befriedigung des Geschlechtstriebs und auch die Heimtücke als Beispiele. Also würde jetzt eines dieser Mordmerkmale da zutreffen, oder man würde vermuten, dass sie da zutrifft, dann weichen wir schon vom Totschlag weg und gehen in Richtung Mord. Also Mord kann auch im Affekt geschehen, beispielsweise aus Habgier. Wenn ich, also ich spreche jetzt mal nicht von mir, sondern wenn der Täter mal schnell ans Geld will und denjenigen umbringt, um schnell ans Geld kommen zu können, das ist da steckt die Habgier mit drin und Totschlag wäre damit ausgeblendet. Aber so eine Tat kann aber im Affekt entstehen. Ne? Das ist auch ganz schwierig. Aber in dem Fall, bei unserem Felix R., sah die Anklage, also die Staatsanwaltschaft, sowohl die Mordlust, die Habgier, als auch die Befriedigung des Geschlechtstriebs, aber auch die Heimtücke als erfüllt, als gegeben bei ihm. Das heißt also, alle 4, die wir jetzt hier genannt haben, würden darauf zutreffen. Aus dieser Nummer kann Felix R. nur schwer raus, weil, also klar, er versucht über den Anwalt natürlich, der ihn natürlich entsprechend auch dahin berät, versucht in Richtung Totschlag zu gehen. Denn wer eines Mordes überführt ist, wer eines Mordes verurteilt wird, muss mit lebenslanger Haft rechnen. Und in Bayern bedeutet das, dass derjenige dann 22 Jahre hinter Gittern muss, in etwa. Mhm. Bei Totschlag sind es 5 Jahre und mehr. Also es gibt da keine Grenze, aber es ist auf jeden Fall ein minderes Strafmaß möglich.
Also für Totschlag kann ich, wenn die Voraussetzungen günstig sind, in 5 Jahren davon kommen.
Es sind, beide Taten sind scheußlich, bloß die eine ist noch scheußlicher. Ne? Also das wäre dann der Mord. Und man könnte mit 5 Jahren tatsächlich dann damit davonkommen, genau. Was man da auch noch dazu anfügen sollte, ist, dass Felix R. aber von vornherein behauptet hat, er habe die Taten nicht geplant, sondern er sei im Streit während des Geschlechtsaktes, er sei so wütend geworden und habe daraufhin die Frauen dann umgebracht. Streit ums Geld. Also es ist nicht das erste Mal, dass ich das höre in Gerichtsverfahren oder lese aus Gerichtsverfahren, dass der Beschuldigte behauptet, also ein Freier, der bei einer Prostituierten war, der Beschuldigte behauptet, hier in Streit wegen der Bezahlung gekommen zu sein und aufgrund dessen zur Waffe gegriffen hat oder die Frau umgebracht hat. Das wäre dann eine Möglichkeit, sozusagen in Richtung Totschlag das Justizauge zu lenken. Aber das war so schwerwiegend, was er getan hat, innerhalb von wenigen Tagen 2 Frauen wegen eines Streits um Geld umgebracht zu haben. Das war sehr unglaubwürdig.
Was ja noch dazu kommt, ist ja auch, dass er angegeben hat, sie während des Geschlechtsaktes im Streit getötet zu haben.
Was ist ja auch völliger
sehr
Käse
unwahrscheinlich.
Ist. Absolut. Also ich war noch nie bei einer Prostituierten, aber ich gehe davon aus, dass eine Verhandlung vorher stattfindet. Man steckt die Dinge ab, dann wird bezahlt, vielleicht auch danach, das weiß ich nicht. Aber während des Geschlechtsaktes undenkbar.
Es gab ja auch noch ein paar andere Sachen, die darauf hingedeutet haben, also so in meiner Auffassung, dass es vielleicht keine Affekthandlung war. Er war ja auch, was seine Vorlieben angeht, sage ich mal, kein unbeschriebenes
Blatt. Das stimmt. Das haben dann die Ermittlungen ergeben. Der Computer von ihm Und auch sein Handy wurden ja, die Speicherplätze wurden ja ausgewertet und da kam man auf ganz üble Filmchen. Er hat etwa 500 Pornofilme gespeichert gehabt und hat sich auch Filme angeguckt, die sogenannten Snuff-Filme, die zeigen, wie Menschen vor laufender Kamera gefoltert oder gar getötet werden. Und es waren Filme auch darunter, die zeigen, wie jemand eine Frau erdrosselt. Dazu muss man sagen, das sollte man vielleicht hier nochmal erwähnen, Felix R., jetzt ist es ja klar, Felix R. hat die beiden Frauen erdrosselt mit einem Strang, also im einen Fall mit einem Handykabel und im anderen Fall mit einem Schnürsenkel. Da führt kein Weg dran vorbei. Man muss den Schluss daraus ziehen, dass er sich sozusagen aufgrund dieser Filme seine Welt aufgebaut hat und sich mehr oder weniger auch Anleitungen daraus geholt hat. Und davon war die Justiz vollkommen überzeugt.
Wer auch noch beteiligt war an dem Verfahren, das war Michael Wörthmüller, der ist Chefarzt der Klinik für forensische Psychiatrie am Europakanal in Erlangen und der arbeitete auch als Gutachter. Und der hat Felix R. eben begutachtet und hat auch seine Einschätzung abgegeben. Kannst du das mal erzählen, was der so über Felix R. gesagt hat?
Michael Wörthmüller hat gemeint, also der Gutachter, dass bei dem Angeklagten zu dem Zeitpunkt im Verfahren handelt sich ja um einen Angeklagten, nicht mehr um einen Beschuldigten. Der Psychiater hat festgestellt, dass bei diesem Menschen das Denken und das Fühlen absolut gespalten sind. Das heißt also, Denken ist das eine, Fühlen ist das andere, aber zu diesem Fühlen, das Gefühl, zu seinem eigenen Gefühl hat er keinen Zugang, also oder nur kaum einen Zugang. Der Weg ist dahin irgendwie verbaut. So hat er das festgestellt über R. Und was zur Folge hat, dass da eine absolute Empathielosigkeit da ist. Er kann sich in Menschen offenbar gar nicht hineinversetzen. Das heißt, fügt er jemandem Schmerzen zu, kann er es nicht an sich nachvollziehen. Er kann sich nicht in die Lage des anderen hineinversetzen, was ja eigentlich sozusagen grundlegend ist für gesellschaftliches Zusammenleben, dass man auch immer wieder den Perspektivwechsel hinkriegt und durch sein Handeln auch mal überdenkt, was habe ich dem anderen jetzt gerade angetan. Das ist bei Felix R. wohl gänzlich ausgeschlossen oder nur ganz, ganz schwach ausgeprägt. Und Michael Wörthmüller bezeichnet das eine schizoide Persönlichkeit. Die hat er ihm attestiert, ist aber nicht zu verwechseln mit Schizophrenie oder mit irgendwelchen Krankheiten im Kopf, also er hatte keinen Dachschaden, sondern es ist einfach eine Form des Charakters und die ist wohl sehr ausgeprägt. Und wenn dann auch noch in so einem Leben, in so einem jungen Leben dann der Rahmen auch entsprechend, der Rahmen, in dem er sich bewegt, also seine Lebensumgebung dann auch günstig ist, günstig insofern, dass er diese eher menschenverachtende Persönlichkeit dann auch noch ausbauen kann, dann kann sowas wie so ein Täter eben herauskommen. Er ist angeblich auch recht intelligent, hat sich da eben in zwei Fantasiewelten aufgebaut. Also Wörthmüller beschreibt in seinem Gutachten, dass er auf der einen Seite der klassische Loser ist, also in der Realität. Er hat zwei Ausbildungen abgebrochen, seine schulischen Leistungen waren nicht besonders. Er hat am Ende dann auch in einer Obdachlosenunterkunft, in einer Männerpension gewohnt. Also er war wirklich real am Boden. Das ein oder andere Mal hat er von Verwandten noch Geld zugesteckt bekommen. Da hat er sich auch mal einen schönen Anzug geleistet. Aber er war in der realen Welt ein richtiger Loser und flüchtete, was man ja oft auch hört bei solchen Menschen, in eine virtuelle Welt. Und in dieser virtuellen Welt, in der Computerwelt, hat er sich mit einem Spiel angefreundet und das hat er ausgebaut und hat er bis zu 15 Stunden lang am Tag gespielt. World of Warcraft heißt das Spiel. Es ist so ein gewaltverherrlichendes Teil, in dem er seine Fantasien dann auch ausleben konnte und er auch Bestmarken erreicht hat, bezeichnete sich als Deutschlands besten Spieler in diesem Spiel. Und wenn man jetzt mal überlegt, wenn jemand bis zu 15 Stunden am Tag vor dem PC in dieser Fantasiewelt oder in dieser virtuellen Welt lebt, der Tag hat 24 Stunden, dann ist er ja schon mehr als die Hälfte des Tages in der anderen Welt drüben. Das spielt da alles mit rein. Wertmüller kommt dann auch zu dem Schluss in seinem Gutachten, dass dieser Mann für die Gesellschaft sehr gefährlich ist und er muss es nicht aussprechen. Die Richter kommen dann später dann da drauf, auch in ihrem Urteil, dass lebenslang da nicht reicht, sondern die Sicherungsverwahrung auch verhängt werden muss. Das heißt, dieser Mann wird, die Gesellschaft wird von diesem Mann geschützt. Und was nicht heißt, dass er nie wieder rauskommt. In regelmäßigen Abständen wird das von Therapeuten geprüft, welche Entwicklungen er da durchmacht, ob er immer noch auf dem Stand ist, wie zum Zeitpunkt der Verurteilung und so weiter. Wenn er da eine Entwicklung hinlegt und sich zu einem besseren Menschen entwickelt, dann hat er auch Chancen, wieder rauszukommen. Es ist nicht so, dass man dafür immer eingesperrt ist.
Aber Sicherungsverwahrung bedeutet quasi anschließend zu meiner Haftstrafe, die setze ich ab. Und nach meiner Haftstrafe bleibe ich dann in der Klinik oder bleibe ich im Gefängnis oder wo, in der Klinik?
Es gibt spezielle Einrichtungen in Ansbach und Forensik. Da ist der Bereich der Sicherungsverwahrung und da werden Menschen, also von denen man glaubt, sie seien gefährlich, sind da untergebracht. Ja. Mhm. Also es ist nicht die klassische JVA, da war er dann vorher drin, hat seine Strafe abgesessen und im Anschluss nahtlos sozusagen kommt er dann in die Sicherungsverwahrung, also ein anderer Ort sozusagen.
Jetzt haben wir schon eine Einschätzung quasi von dem Gutachter. Es wurden aber auch Angehörige von Felix R. noch gehört. Was haben die denn über den jungen Mann gesagt?
Das ist auch ganz interessant. Natürlich versucht das Gericht, die direkten Verwandten in den Zeugenstand zu holen. Aber in der Regel machen die direkten Verwandten, also die des ersten Grades, in dem Fall die Mutter beispielsweise, machen meistens dann vom Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch. Und in dem Fall war es auch so. Die Mutter kam in den Gerichtssaal rein, setzte sich auf den Zeugenstuhl, konnte gerade noch ihre Personalien angeben, hat dann noch auf das Zeugnisverweigerungsrecht verwiesen und ist dann schluchzend rausgegangen. Zeugnisverweigerungsrecht haben auch beide Tanten wahrgenommen, was das Gericht dann machen konnte. Das Gericht konnte auf jeden Fall die Männer, also die Männer der beiden Tanten vernehmen und die haben doch deutliche Worte gesprochen, was Felix R. betrifft. Also die beiden Männer der Tanten von Felix, aber auch der Stiefvater von Felix, die haben zum Beispiel gesagt, dass der Junge nie Grenzen gesetzt bekommen hat. Also man hat ihn einfach laufen lassen. Er ist, wie ich schon vorhin sagte, beruflich gescheitert. Und der eine Onkel hat gemeint, es lag auch daran, zum einen, weil er sehr überheblich war und weil er sich an Regeln nicht halten konnte und wollte. Er hat es auch recht schön beschrieben. Er hat auch als Koch gelernt, angefangen zu lernen. Er hätte gleich am Anfang im ersten Lehrjahr gerne ein Fünf-Gänge-Menü hergerichtet und wäre ungern zum Kartoffelschälen gegangen. Aber da fängt es halt nun mal erstmal an beim Kartoffelschälen und hat es nicht ausgehalten. Das spricht auch für die Einschätzung von Wörthmüller und von den Vernehmungsbeamten. Felix R. war so sehr von sich überzeugt, obwohl er eigentlich in seiner Vergangenheit noch gar nichts geleistet hat oder irgendwas unter Beweis stellen konnte, weder schulisch noch beruflich. Also, und trotzdem war er so von sich überzeugt und hat sich an Regeln nicht halten können. Er konnte auch mit Geld offenbar nicht umgehen und drohte auch einmal dem Vater mit dem Messer. Er hat Grenzen, irgendwo hat er da schon Hemmungen noch gehabt, dann auch wirklich zuzustechen. Aber die Grenzen gab es für ihn da wohl nicht so richtig. Er wird auch beschrieben als Angeber, als jemand, der mit allen Dingen prahlt, obwohl er das gar nicht selbst erarbeitet hat beispielsweise. Er hatte angeblich auch keine Freunde und er hat ein ganz großes Talent wohl gehabt, andere Menschen zu manipulieren. Also das passt auch in dieses Persönlichkeitsbild rein. Das waren so die Aussagen von den Angehörigen, die im Zeugenstand waren, also den Familienmitgliedern.
Das Gericht folgt den Forderungen der Staatsanwaltschaft und verhängt lebenslange Freiheitsstrafe mit anschließender Sicherungsverwahrung. Das haben wir ja schon gesagt. Sogar sein Verteidiger ist von Mord ausgegangen, erhielt seinen Mandanten allerdings für vermindert schuldfähig. Wie war denn die Begründung für das Urteil?
Also das Gericht war davon überzeugt, dass Felix R. aus Mordlust gehandelt hat. Er wollte Menschen beim Sterben zusehen. Das Ganze resultiert aus der Beweisaufnahme, da man ja festgestellt hat, dass er solche Filme sich angeguckt hat und auch kein unbeschriebenes Blatt, was Gewalttaten anbelangt, ist. Und die Richterin hat aber auch weitere Mordmerkmale zugelassen, also beispielsweise eben auch die Habgier. Es wurde zwar schlussendlich nicht hundertprozentig festgestellt, dass das fehlende Geld auch Felix R. genommen hat. Allerdings hat man ihm nachweisen können, dass er unmittelbar nach der Tat mit Miyoko, die ja doch relativ viel Geld bei sich hatte, es waren über 1000 Euro, dass er mit diesem Geld sich dann auch Comicfiguren gekauft hat. Also dass er sich Dinge gekauft hat. Man hat die Richterin war davon überzeugt, dass das aus dem geraubten Geld stammt. Also sah sie auch das Mordmerkmal Habgier als erfüllt. Und das hat sie auch eben in ihrer Urteilsbegründung dann auch mit angegeben.
Es gab sogar eine Stelle, ich glaube, das hat auch der Michael Wörtmüller gesagt, da sagte er, er wollte sich gerne wie Gott fühlen oder er fühlte sich wie Gott, als er die Frauen getötet hatte.
Das ist ein ganz ausschlaggebender Punkt und unterstreicht auch nochmal seine Gefährlichkeit.
Er sagte, glaube ich, auch, dass wer in so jungen Jahren schon solche sexualsadistischen Neigungen ausgeprägt hat, der wird nicht einfach wieder rehabilitiert, indem er ins Gefängnis geht, sondern der braucht mehr, der braucht eine Therapie, der braucht Hilfe im Endeffekt.
Der braucht richtig Hilfe, ja. Genau, also die Gesellschaft muss geschützt werden vor so einem Menschen.
Das war es jetzt aber im Endeffekt noch nicht, oder?
Nein, das war es noch nicht. Also man könnte jetzt den Eindruck haben, jetzt ist er hinter Gittern, jetzt ist er dann sozusagen weggesperrt. Die Gefährlichkeit von Felix R. hat sich dann im Lauf der folgenden Monate nach der Inhaftierung noch bestätigt. Er hat, da spielt möglicherweise auch sein manipulativer Charakter mit rein, er hat das durch einen Trick geschafft, die Anstaltspsychologin, also die Psychologin der Justizvollzugsanstalt, also auf sich aufmerksam zu machen. Er hat wohl auch einen Termin gehabt mit ihr und um ein Haar wäre es auch zu einer Vergewaltigung gekommen. Er bestreitet es natürlich, aber er hat versucht oder zumindest hat er Ansätze und Pläne waren sozusagen offenkundig, dass er diese Psychologin unter seine Fittiche kriegen wollte, ihr Gewalt androhen, sie vielleicht sogar vergewaltigen wollte. Dazu kam es nicht. Es gab einen Justizbeamten, der da das erkannt hat und der dann auch entsprechend reagiert hat. Aber die Gefährlichkeit dieses Menschen wird dadurch auch einfach nochmal bestätigt.
Das wurde ja sogar in seinem Zimmer eine Liste mit Forderungen gefunden, ne, was er sich gerne erpressen wollte.
Genau.
Mit der Entführung oder wie sagt man da? Freiheitsberaubung.
Freiheitsberaubung in seine Gewalt bringen, das deutet alles auch auf einen Plan hin. Hier auch null Affekt, sondern alles geplant, gut überlegt, wie gehe ich vor. Also eine extreme kriminelle Energie, die da dahinter steckt.
Wer von euch sich dafür noch besonders interessiert, der kann die Geschichte auch in unserem Abgründe-Crime-Heft nachlesen, das hoffentlich demnächst rauskommt. Dann bedanke ich mich dafür, dass du da warst, Alex.
Sehr gerne.
Wir hören uns demnächst mal wieder. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Wir freuen uns natürlich über eine positive Bewertung bei iTunes. Ihr wisst, wo ihr uns hören könnt. Ihr könnt uns hören über Spotify, über Deezer, über iTunes, über jeden möglichen Podcast-Player. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.